willkommen zu Blutkreislauf, zweite Folge mit Biene und Neil.
Hallo.
Hallo zusammen. Ja, wir machen den Podcast für die Horrorfans da draußen oder die Horrorfilmfans. Und für die heutige Episode haben wir uns einen gruseligen Film ausgesucht, der sich mit dem Thema Geister beschäftigt oder beziehungsweise mit einem Geist. Und zwar Die Frau in Schwarz. Das ist jetzt wirklich mal ein Film, wo Neil und ich uns öfter erschreckt haben als einmal.
Auf jeden Fall, ja.
Und wir können ja eigentlich gleich mal mit unserer Bewertung des Gruselfaktors loslegen. Neil, was würdest du von Faktor 10 Grusel, was würdest du da ungefähr geben?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich bei dem Film einige Male erschrocken und war selber überrascht, dass ich da an den Stellen erschrecke. Und von dem her, also es war schon, ich muss vielleicht dazu sagen, wir haben den Film jetzt mehrmals gesehen, aber beim ersten Mal bin ich schon wirklich sehr, sehr häufig erschrocken und habe mich selber, also ich war die ganze Zeit eigentlich auf 180, so gefühlt. Und deswegen würde ich schon eine 7 oder eine 8, also ich würde fast sogar eine 8 geben, glaube ich,
gruselfaktormäßig. Faktor 8, ja. Da bin ich dabei. Ich weiß noch, beim ersten Mal, da haben wir eigentlich so im 5-Minuten-Abstand, glaube ich, sind wir zusammengezuckt.
Ja, das ist schon sehr gut. Da kommen wir auch noch gleich drauf, wenn wir noch ein bisschen drüber plaudern, was so in dem Film passiert und so. Glaube ich, dass da gibt es nämlich schon so ein paar Szenen, da geht es Schlag auf Schlag irgendwie.
Ja, und der Film vermag es auch, einen zwischendrin einzulullen und dann irgendwo anders hinzulenken, bis dann fatz, ne, wieder irgendwas Gruseliges passiert.
Genau, auf jeden Fall. So, und ich glaube, wir können ja dann gleich mal loslegen. Ne? Vielleicht noch kurze Spoiler-Alert-Meldung vielleicht. Haben wir im ersten Teil noch nicht dazu gesagt. Also für die Leute, die jetzt hier diese Folge zuerst hören, wir werden hier so ein bisschen über den Film plaudern und im Prinzip auch die Geschichte erzählen. Das heißt also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ein Problem damit haben solltet, dass ihr dann die Geschichte schon kennt, dann solltet ihr jetzt vielleicht ausschalten oder
und einen anderen Podcast hören.
Ja, genau, einen anderen Podcast hören.
Oder den Film erst schauen.
Oder den Film erst schauen und dann unsere Folge anhören. Oder ihr könnt auch trotzdem die Folge anhören, natürlich, das ist auch kein Problem, dann wisst ihr halt schon so ein bisschen, was passiert.
Vielleicht machen wir ihn ja auch nicht so schlimm. Schmackhaft, ne? Probieren wir es doch mal.
Richtig, und ihr könnt uns danach ja dann schreiben, ob ihr auch so oft erschrocken seid. Wobei, wenn ihr die Folge, naja, egal.
Ja, also vielleicht sind ja die Leute ein bisschen härter im Nehmen als wir, wissen wir ja nicht.
Genau.
Aber legen wir doch mal los. Also der Film, was mir besonders gut gefällt, das Setting des ganzen Films ist sehr düster. Also wir nehmen euch jetzt mal mit in das England um 1910 oder irgendwie sowas rum. Und farblich ist der Film immer so ein bisschen dunkel und düster gehalten. Fängt an in London. Nein, eigentlich ist gleich die erste Szene, das hatte ich mir eigentlich gemerkt und wollte das unbedingt sagen, die allererste Szene, so eine Art Vorspann, ist schon sehr gruselig. Man sieht drei kleine Mädchen mit Puppen spielen, die machen so eine Teeparty. Und dann stehen diese drei Mädchen auf, weil sie etwas gesehen haben. So in Zeitlupe laufen die dann zu einem Fenster und springen in den Tod. Man weiß noch nicht, warum, man spürt nur, da ist irgendetwas so ganz und gar nicht in Ordnung gelaufen und später klärt sich dann auf, was eigentlich dahinter steckt. Aber dann beginnt der Film, wie gesagt, in London. Die Hauptfigur, der Protagonist, das ist ein junger Anwalt, Arthur Kipps, gespielt vom Harry Potter, wie heißt er nochmal?
Daniel Radcliffe, nee, wie heißt er?
Daniel
Radcliffe.
Ja, genau. Und der spielt einen jungen Anwalt, der Witwer ist und auch allgemein so ein bisschen, ja, kommt sehr traurig rüber. Sein junger Sohn Joseph kennt seinen Vater auch nur sehr betrübt. Und Arthur muss von seiner Kanzlei aus in einen kleinen Vorort fahren, um irgendwie so eine Erbschaftssache zu klären. Ein Haus soll verkauft werden. Und zu diesem Zwecke muss er praktisch seinen Sohn und das Kindermädchen für 4 Tage verlassen. Die sollen dann nachreisen. Und der ganze Grusel beginnt dann eigentlich, wenn Arthur in diesem Ort, diesem Küstenort im altertümlichen England ankommt.
Wobei ich finde sogar schon ganz am Anfang gibt es ja diese, also wenn man quasi Arthur Kipps zum ersten Mal sieht, da sieht man, wie er sich gerade rasiert hat und er eine so diese alten Rasiermesser, ne, die sie früher verwendet haben, so sich so an die Kehle hält. Und er sieht ein bisschen betrübt aus und ein bisschen verzweifelt, in Anführungsstrichen. Also man hat so das Gefühl, er würde sich jetzt gleich die Kehle durchschneiden, weil dass er Witwer ist, das erfährt man ja erst ein paar Szenen später so ungefähr, ne? Also ganz am Anfang weiß man es noch nicht. Man sieht aber dann im Spiegel, weil er guckt sich ja im Spiegel an, und man sieht im Spiegel dann plötzlich diese Frau.
Ja.
Und dann dreht er sich richtig schockiert fast schon um. Das ist jetzt noch nicht so der große Horror-Moment, aber in dem Moment, wo er sich umdreht, sieht man, dass er allein in dem Zimmer steht. Und da geht schon so das erste Spooky-Thema los, sage ich mal.
Auf jeden Fall, seine Frau als guter Geist begleitet ihn. Er spricht es später auch nochmal an, dass er das Gefühl hat, dass sie irgendwie immer bei ihm ist. Und das ist vielleicht auch gut, dass sie bei ihm ist. Das kommt später auch noch raus. Aber angekommen in diesem komischen Ort, wie heißt eigentlich dieser Ort?
Crithen Gifford.
Gifford, ja genau. Das ist so ein,
ja, so ein Küstendorf, so ein abgelegenes Küstendorf.
Genau, richtig urig und kleine Hüttchen, kleine Häuschen. Und die Menschen dort sind alle schon so ein bisschen merkwürdig. Die gucken ihn merkwürdig an und er hat ja auch irgendwie in so einer Unterkunft gebucht und da wollen die ihn irgendwie gar nicht aufnehmen. Und ich weiß nicht, die Frau von diesem Hotelier, die quartiert ihn dann ein in so ein komisches Dachbodenfenster.
In dieser Dachdingsbums da.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, am Tag der Aufnahme ist es Neil und mir leider nicht gelungen, das Wort Dachbodenzimmer auszusprechen. Wir möchten uns hiermit bei euch entschuldigen.
Und das ist das Interessante eigentlich, das ist nämlich genau das, was am Anfang die drei Mädchen, die du gerade beschrieben hast, das sind ja die da rausgesprungen sind. Das sind ja die Töchter von den beiden.
Genau, die haben da gespielt und als er dieses Zimmer betritt, also diese Dachstube, da sieht er auch noch Spielsachen und
genau, er sieht die Spielsachen und auch Fotos von denen und so weiter.
Fotos sind sowieso in dem Film irgendwie so diese alten gruseligen Bilder, die tauchen andauernd irgendwie wieder auf.
Das stimmt, ja, da kommen einige vor. Haben wir eigentlich schon erwähnt, was der gute Arthur Kipps da eigentlich machen soll?
Ja, er soll eine Erbschaftssache klären, weil ein Haus verkauft werden soll und zwar das Haus von einer
Alice Drablow.
Danke.
Heißt sie, die gute Frau. Okay, eigentlich ist es ja auch wurscht, aber es ist das L. Marsh Haus, glaube ich. Ne? Das ist so ein altes, verlassenes Herrenhaus, was da auf so einem,
das ist,
auf
das
so einem Küstenteil, also es sieht eigentlich aus, als würde es selber auf einer Insel stehen. Ja, genau.
Ja, genau. Es ist mit dem Festland verbunden, aber der Verbindungsweg, der wird immer von der Flut überschwemmt. Das heißt, wenn man einmal in diesem Haus ist, dann muss man immer warten, bis die Flut zurückgegangen ist, wenn man aufs Festland zurückkehren möchte. Das ist ja schon gruselig.
Genau, das ist schon, weil das ist quasi im Wattmeer sozusagen, also im Wattteil oder wie sagt man das? Ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Ich kenne mich mit Ebbe und Flut nicht so wirklich aus, aber da ist auch ganz viel Schlamm und so weiter. Das kommt ja auch dann, also Watt halt, ne? Wo man drin versinken kann, kommt auch später.
Ich will mich da jetzt nicht festlegen, Neil. Ich bin da nicht bewandelt und bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle. Also Haus ist auf jeden Fall auf einer Insel,
wo man halt nicht, also wenn Ebbe ist, erreicht man dieses Haus. Also wenn Flut ist, kommt man da nicht hin, weil alles unter Wasser ist.
Genau, und alle Menschen, wie gesagt, verhalten sich komisch in diesem Ort, bis auf einen Mr. Daly, der ist sehr freundlich zu Arthur und lädt ihn auch zum Essen ein. Er nimmt ihn vom Bahnhof irgendwie mit in den Ort. Und
genau, die treffen sich im Zug quasi,
genau,
ne? Auf der Fahrt dorthin.
Und der ist sehr freundlich zu ihm und wirkt auch so nicht so rückschrittig irgendwie wie die anderen Dorfbewohner und lädt ihn auch für den Folgetag zum Essen ein. Und die anderen Menschen, wie gesagt, die weichen eher aus und möchten auch, drängen eigentlich Arthur Kipps zur Abreise. Er hat nämlich einen Termin auch mit dem dortigen Anwalt und der sagt, ich habe alles unter Kontrolle mit diesem Haus und diesen Erbschaftssachen, geh mal wieder. Und Arthur kann aber nicht gehen, er hat einen Auftrag, den muss er auch erfüllen, damit er seinen Job behält und deswegen fährt er dann auch zu diesem Haus. Und muss dazu ziemlich viel Geld zahlen an so einen Kutscher, der gesagt hat, er wäre auch der Einzige, der ihn dorthin fahren würde. Und als er dann bei dem Haus ankommt, da merkt man auch schon, dieses Haus ist furchtbar, furchtbar gruselig. Also wäre es nicht so heruntergekommen, wäre es vielleicht schön und man könnte dort irgendwie sich auch was Romantisches vorstellen. Aber natürlich, diese ganze Szenerie ist wieder so typisch Horrorfilm, düster gehalten, es ist Wald drumherum, es ist ein Friedhof vor dem Haus, dann eben diese Straße, die dann überflutet ist und das Haus ist auch von Hecken umgeben. Und ja, die Tür, die man aufsperrt, quietscht natürlich beim ersten Betreten. Dann hört man so die Schritte von Arthur, die hallen in dieser großen Vorhalle natürlich durch die Wände. Und man weiß schon, ja, also wenn es wo spuken wird, dann wohl dort.
Und es sieht auch vor allem sehr verlassen aus. Also richtig, also ganz viele Spinnenweben und so weiter auf den Sachen, was ein bisschen komisch ist, weil es ja noch nicht so lange her ist eigentlich. Dass ja,
wie lange eigentlich?
Die Frau, das erfährt man nicht, wie lange das her ist, wann die gestorben ist. Aber es kann ja gar nicht so lange eigentlich sein, weil es ist ja draußen auf dem Grab, ich weiß es nicht mehr, da gibt es ja einen Grabstein, den guckt er sich ja auch an. Da steht ja irgendwas von 1800 irgendwas drauf, also was vielleicht so 10, 15 Jahre davor war. Ich weiß es nicht mehr genau, ja, gut, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
Vielleicht wird ja ein Haus in 15 Jahren, wenn man gar nichts macht, auch so staubig.
Ja, ich meine gut, das Haus will ja auch keine Sau kaufen, in Anführungsstrichen. Oder darf ich Sau überhaupt sagen? Ja, ist ja egal.
Ja, ich glaube
schon. Auf jeden Fall will ja keiner dieses Haus kaufen irgendwie. Also das ist ja, ja, also das wird auch, Mr. Daly sagt dem Arthur Kipps, das glaube ich auch schon, dass es schwer haben wird, dieses Anwesen zu verkaufen. Oder irgendeiner zumindest in diesem Dorf.
Wird es nicht kaufen.
Ja, genau, irgendeiner wird, also es wird keiner kaufen, so ungefähr.
Ja, und Arthur, der ist, als er das erste Mal in diesem Haus alleine ist, ich weiß gar nicht, ich würde gar nicht alleine in so ein Haus gehen, aber da kommen schon so die ersten bedrohlichen Geistervorboten. Er hört Geräusche, also oben im ersten Stock hört er komische Geräusche, geht denen auch nach und dann sieht er, dass so ein kleines Vogelnest runtergefallen ist und das war eigentlich mein erster Schreckmoment. Er findet so einen kleinen Vogel, setzt den wieder ins Nest und in dem Moment tut's einen Schlag und so eine Krähe fliegt in das Fenster, durchs Fenster rein. Und er guckt dann dieser Krähe wieder nach, als sie wieder rausfliegt. Und da sieht er das erste Mal, und da läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter, die Frau in Schwarz.
Genau, aber er sieht im Prinzip eigentlich nur so die Umrisse von irgendeiner Person, die da außen ist irgendwie.
Weit entfernt. Ne?
Weit entfernt. Oder er sich auch, also ich glaube, er ist sich nicht so ganz sicher, ob er jetzt wirklich jemanden gesehen hat oder ob er sich da so was einbildet oder so, ne?
Ja, also ich würde durchdrehen, also wenn ich irgendwie so eine schwarze Gestalt...
Ja, es ist schon ein bisschen, also es fängt ja schon relativ seicht an, weil dann passiert erstmal da nichts weiter in dem Haus und er guckt sich ein bisschen um und schaut so, was da so ist und er muss irgendwelche Unterlagen ja prüfen, also da soll ja ganz viel Papierkram in dem Haus sein, das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt, was er ja eigentlich prüfen soll und von der Anwaltskanzlei und deswegen überhaupt da hinfahren sollte oder musste sozusagen, dass er den Nachlass regelt und da muss noch einiges an Papierkram im Haus liegen.
Also dort findet er auch unter dem Papier die ersten Briefe, die schon darauf hindeuten, dass es in der Familie des Hauses Schwierigkeiten gab. Er findet eine Urkunde, eine Sterbeurkunde, wo auf der steht, dass ein Junge gestorben ist, dessen Leiche nicht geborgen wurde. Und er findet auch Briefe zwischen zwei Schwestern, wobei die eine eigentlich geschrieben hat und der anderen vorgeworfen wurde, dass sie ihr den Sohn genommen hat. Er findet dann noch so Adoptionsunterlagen. Also man ahnt schon und Arthur auch, dass es wohl darum ging, dass eine Schwester den Sohn ihrer Schwester adoptiert hat und die Schwester, eben die Mutter, nicht wirklich glücklich darüber ist.
Dann wird Arthur erstmal wieder abgeholt und ist praktisch raus aus dem Haus und geht dann wieder in das Dörfle zurück, wobei er da, ich weiß zwar gar nicht wieso, ach genau, er geht zu der Polizei, zu dem Constable oder sowas und behauptet da schon, dass er eine Frau gesehen habe.
Mhm.
Was überhaupt nicht sein kann, sagt der Constable, weil da ist keiner gewesen seit Jahren schon nicht mehr und so weiter und glaubt ihm auch irgendwie nicht. Und
naja, er wirkt auch, also der wirkt auch wieder so komisch.
Genau, und dann der wirkt auch komisch. Und dann geht er auch raus und sagt, ich bin gleich wieder da. Und dann kommen auf einmal drei Kinder rein, wo das eine, das kleine Kind, das Mädel in der Mitte sehr, sehr übel ausschaut. Also ziemlich, wie sagt man, grau im Gesicht, ne? Also richtig übel. Und die beiden anderen Jungs sagen, sie hat die Lauge getrunken. Und dann bricht dieses Mädchen quasi vor seinen Augen, also vor Arthur Kipps Augen, zusammen und spuckt Blut und
Stirbt,
genau. Ja. Und die Familie ist natürlich völlig verzweifelt und so weiter und so fort.
Und man hat schon das Gefühl, dass das Dorf irgendwie dem Arthur Kipps die Schuld daran gibt. Man weiß ja nicht, wieso. Er wollte ja eigentlich nur helfen, aber alle schauen ihn böse an, gehen ihm aus dem Weg. Also man merkt schon, irgendwas stimmt nicht.
Ein bisschen mehr Informationen über das Ganze, was da so vor sich geht, bekommt man dann, als Arthur Gibbs bei Mr. Daly und auch seiner Frau Elizabeth Daly zu Gast, weil er wurde ja zum Essen eingeladen und da kommt er dann vorbei.
Er kriegt noch vorher die Order, dass er nicht über Kinder sprechen
soll. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, weil nämlich auch Mr. Daly und Elizabeth Daly, also quasi ihren Sohn, verloren haben. Das Interessante ist, dass wir jetzt eigentlich schon als Zuschauer zumindest wissen, okay, es sind schon 5 Kinder. Also 3 haben wir am Anfang gesehen, die gestorben sind. Jetzt ist eine Mädel mit der Lauge und dann noch der Junge von den beiden hier. Also irgendwas stimmt doch nicht. Da sterben die ganze Zeit Kinder.
Ja, und man muss sagen, ganz kurz fühlt man sich wohl bei den Dalys, weil die ein schönes Haus
haben. Aber auch nur ganz kurz.
Ja, ist eine wohlhabende Familie. Sie bringt dann irgendwie ihre 2 Hunde noch rum, weil sie irgendwie ihre Kindersehnsucht oder den Verlust wohl nicht ganz verkraftet hat von ihrem Sohn und deswegen irgendwie 2 Hunde wie Kinder hält. Aber das ist eigentlich nur ein kurzer, bisschen amüsanter Moment, weil während des Essens gibt es nur einen kurzen Wortwechsel und dann fährt irgendetwas in Mrs. Daly hinein. Auf jeden Fall nimmt sie sich ein Messer, schnappt sich das und kratzt auf dem Tisch rum. Man merkt schon, da ist wohl irgendwie eine Besessenheit oder irgendwas Telepathisches, irgendwas ist in sie hineingefahren und sie will eine Botschaft von sich geben, aber Mr. Daly kommt gleich mit so einer Art Chloroform und beruhigt seine Frau. Und
ja, das Medikament, sagt er. Das finde ich sehr lustig, da mit so einem Tuch und dann...
Ja, so wie man sich vorstellt, dass Leute entführt werden.
Ja, genau, so ungefähr.
Genau, aber dann bricht natürlich diese Geisterkommunikation ab. Später sieht Arthur dann natürlich, was auf dem Tisch drauf ist. Und das ist, wenn man genau hinguckt, sieht es aus wie ein Mensch, der sich hängt.
Ja, ich würde sogar sagen, dass man vielleicht sogar leicht erkennen kann, dass es vielleicht sogar eine Frau ist, die da erhängt ist. Aber das,
aber es ist auf jeden Fall, also da haben wir schon auch wirklich nicht mitgerechnet. Es geht nämlich urplötzlich, wie sie da das Messer nimmt. Und
ja, und
dann,
sie schreit auch so, sie ist dann so ganz hysterisch und so weiter. Ja, das ist schon ein bisschen gruselig.
Ihrer Blick und so, das ist gruselig, ja.
Genau.
Und dann ist es ja auch so, also... der nette Mr. Daly, der glaubt ja an Geister nicht. Der glaubt ja, dass die Menschen sich das einreden, weil sie mit Verlusten nicht so klarkommen. Und er will auch das Ganze nicht glauben, weil wer will schon glauben, dass sein Sohn verdammt ist oder irgendwelche Menschen, die man lieb gewonnen hat. Auf jeden Fall hält er am Anfang noch nicht so von diesen Aussagen, die sich leider jetzt so ein bisschen gemehrt haben, dass es wohl doch irgendwie eine gruselige Figur in diesem Ort gibt. Und fährt deswegen den Arthur ein weiteres Mal zu diesem gruseligen Haus. Und diesmal will Arthur tatsächlich über Nacht da bleiben. Ich habe schon gedacht, Arthur, warum? Du kannst doch nicht alleine dort übernachten. Du hast da eine gruselige Frau gesehen. Es waren schlimme Geräusche und du hast auch gemerkt, dass du nicht alleine bist. Wieso?
Wieso willst du da bleiben? Ja. Und vor allem jetzt geht's da auch dann richtig los, ne?
Ja, man muss sagen, also, er kriegt den Mr. Daly leiht ihn seinen Hund aus und ich habe schon gedacht, bitte lass den Hund nicht sterben. Gott sei Dank, ich kann vorab sagen, der Hund stirbt nicht.
Nein, der Hund stirbt zum
Glück. Der bellt ein paar Mal,
aber genau. Und das ist jetzt auch die Phase in dem Film, wo es dann eigentlich so richtig Schlag auf Schlag geht. Also wo so ein paar Schockmomente hintereinander kommen.
Ein paar?
Ja, ein paar. Also ein paar viele.
Ja, sehr viele.
Es geht auch so Schlag auf Schlag. Das heißt also, noch sitzt er da und die Unterlagen untersucht er. Er kommt so langsam dahinter, das, was die Biene vorhin schon erzählt hat. Ich glaube, das kommt jetzt erst so tatsächlich in dem Film, oder? Dass er so ganz schnallt, worum es geht. Mhm. Also mit der Familie Drablow, mit dieser psychisch labilen Schwester von, dass sie das Kind weggenommen bekommen hat und so weiter. Und ja, ne?
Ja, genau.
Ich glaub, da kommt er jetzt so dahinter so langsam an dieses Geheimnis, was da. Aber dann hört er halt schon wieder Geräusche, ne?
Ja, und klassisch Horrorfilmfehler, er geht den Geräuschen nach, wo man sich wirklich denkt.
Wobei er ist richtig mutig in dem Fall, muss ich sagen, weil er ist immer, selbst wenn dann irgendwas passiert, er ist dann immer recht entspannt.
Ja, ne? Er nimmt eine Kerze, natürlich gibt es kein anderes Licht, und er nimmt eine Kerze und geht dem Geräusch nach. Und jetzt muss ich wirklich beschreiben, das war für mich mit der schlimmste Moment dieses Films. Dieses Geräusch. Das kommt von oben wieder mal aus einem Schlafzimmer oder aus irgendeinem Gästezimmer, was auch immer. Und das Geräusch ist wirklich menschenunnatürlich. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir das mal einblenden.
Ja, das ist furchtbar, ne? Wenn man das hört.
Grauenvoll. Man weiß erst nicht, was es ist. Und dann,
also wenn man sich vorstellt, man ist in dieser Situation, ne?
Ich würde auch durchdrehen.
Aber das Lustige ist ja, dass er ja vorher schon mal an dieser Tür gerüttelt hat, wo jetzt das Geräusch rauskommt und die Tür ist abgeschlossen. Also er kommt da, ist da nicht reingekommen.
Nee.
So, weil er hat ja vorhin schon mal, vorher war er ja schon mal da und hat das Haus ja schon mal so angeguckt und so weiter.
Ja, dann will er sich was holen, um
die Tür aufzumachen. Genau, jetzt holt er sich eine Axt, um die Tür aufzumachen, geht wieder hoch die Treppe und mit der Kerze und der Axt in der Hand, ne? Und auf einmal ist die Scheißtür offen.
Ja, und dann geht er rein. Also ich meine, wer macht denn das? Wenn die Tür vorher zu war und ich hole mir eine Axt, um sie aufzubrechen, geh hoch, die Tür ist offen, dann weiß ich doch, jemand hat die Tür aufgemacht. Das war doch niemals der Wind. Und dann will ich das doch nicht sehen. Oder?
Und das Geräusch ist ja immer noch zu hören, ne?
Ich meine, reicht mir eine Axt? Ja, das Geräusch ist immer noch zu hören. Und dann erfahren wir auch, was das Geräusch macht.
Genau.
Es ist ein
Schaukelstuhl.
Schaukelstuhl.
So, und hätte man sich denken können.
Man könnte jetzt meinen, ja, ein Schaukelstuhl, what the fuck? Aber dieser Schaukelstuhl, muss man das jetzt auch wieder piepsen? Egal. Aber dieser Schaukelstuhl, der wirkt ungelogen, Leute, aggressiv. Also das ist zwar nur ein Gegenstand, aber die Art, wie er da schaukelt, das ist aggressiv.
Das ist wirklich aggressiv. Und in dem Moment auch, wenn er dann in diesem Raum drin ist und diesen Schaukelstuhl sieht, sieht man plötzlich aus der anderen Perspektive diese ganze Szenerie. Also man sieht ihn im Prinzip von hinten erstmal, wie er den Schaukelstuhl anschaut. Auf einmal schwenkt die Kamera sozusagen, es gibt einen Schnitt und man sieht ihn von vorne und den Schaukelstuhl und natürlich auch, da ist jemand drin, da wippt jemand.
Ich meine, das merkt man schon die ganze Zeit im Film, dass immer irgendwer hinter ihm ist oder vorbei huscht und er sieht es nie. Er dreht sich zwar dann immer um oder der Hund bellt, aber er merkt es nicht. Aber dann schaut er wieder aus dem Fenster und dann sieht er sie.
Dann sieht er wieder die Gestalt.
Ja.
Die Frau in Schwarz.
Sie ist wieder draußen. Diesmal ist es ja Nacht. Ja, es ist ja dunkel und trotzdem sieht er sie. Es ist so Dämmerung. Und was macht Arthur? Er rennt runter und will raus. Ich meine, ich würde die Tür verrammeln, damit niemand reinkommt, aber Arthur will wissen, wer das ist. Obwohl er schon die Ahnung hat, dass es sich dabei um einen Geist handeln könnte.
Sieht er da dann eigentlich auch schon, wenn er draußen ist, da sieht er doch dann auch schon die Kinder, oder?
Ja, also
diese Kindergestalten, da sind dann plötzlich diese...
Ja,
diese,
also erstmal geht er runter und es klopft und er rüttelt an dem Türknopf von außen. Und dann überlegt er, ob er was sagen soll und dann sagt er erstmal, wer ist da? Und es gibt keine Antwort. Und dann hält er diesen Knopf fest und macht die Tür auf und dann steht niemand draußen. Also das ist ja, kommt da vorne. Und dann geht er raus und dann sieht er diese Kinder. Das sind ein Haufen Kinder, die aussehen wie Zombies, also Geisterkinder.
Ja, Geisterkinder mit so
grau, blass,
dunkelschwarzen Augen und sowas.
Schwarze Augen, so kleine blasse Nachthemdchen.
Also ich habe da sogar jetzt noch mehrere Szenen im Kopf. Ich kriege die schon gar nicht mehr zusammen, wann die alle waren. Weil es gibt auch diese eine Szene, wo er ja außen ist und dann oben am Fenster die Frau in Schwarz sozusagen sieht. Und dann denkt, dann geht er wieder rein ins Haus.
Weil da ist ja die Frau in Schwarz.
Da ist ja die Frau in Schwarz.
Dann
geht er auch hoch in das Zimmer, wo die war, ne, ans Fenster hin. Und dann ist ja auch wieder so ein Schockmoment. Dann sieht man nämlich sie ganz kurz, wie sie hinter ihm steht. Und er sich dann umdreht und dann ist sie weg und so.
Man muss auch dazu sagen.
Wird mit Sound... Kulisse natürlich immer gut untermalt in dem Film, muss man sagen. Da sind immer irgendwelche Booms oder irgendwelche...
Also der Film, der treibt es auf die Spitze mit Soundeffekten, muss ich sagen. Es ist alles 10-mal so laut, wie es in echt wäre. Also wenn man schon allein Streichholz anmacht, dann... Und man muss auch dazu sagen, die Frau in Schwarz, das ist jetzt keine Schönheit. Ne? Also die sieht ein bisschen aus wie Jigsaw, finde ich, aus Saw. Diese Puppe hinter so einem Schleier, so einem Trauerschleier. So
ein Trauerschleier. Ja, man sieht sie ja auch am Anfang erstmal so gar nicht richtig. Ne? Das ist eher so ein, ja, wie so ein Geistergesicht ein bisschen. Ne?
Ja, aber man ahnt schon, dass sie irgendwie, also sie hat schon einen bösen, irren Blick irgendwie, wenn man sie so vorbeihuschen sieht. Also,
ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Kein lieber Kaspergeist.
Nee. Ist kein lieber Geist in dem Sinne. Aber das kriegt er ja dann auch raus, der Kips, ne? Er hat ja diese Nachforschung angestellt und kriegt dann irgendwie auch raus, dass wohl die Frau in Schwarz wahrscheinlich die Schwester sozusagen ist, weil die sich ja, also von den beiden Frauen sozusagen, die da in dem Haus gewohnt haben, die etwas geisteskranke, vermutlich, Schwester ist, deren Sohn ja weggenommen wurde. Und der Sohn stirbt auch im Alter von weiß ich nicht, 8 oder 9 oder sowas, ne?
Ja,
und das, im Moor, das ist ja die, das ist ja auch die Todesurkunde oder wie sagt man, Sterbeurkunde von dem Jungen. Man hat ja die Leiche nie gefunden, hat die Biene ja vorhin erwähnt. Und so kommt man langsam dahinter, worum es eigentlich geht. Und somit ist die Frau in Schwarz wahrscheinlich die Schwester, die sich Janet nennt und dementsprechend irgendwie alle haunted, weil sie ihren Sohn weggenommen haben, so ungefähr.
Ja, und so. Haunten tut sie tatsächlich, das erfährt man jetzt dann auch. Also die Frau in Schwarz, wer sie sieht oder wenn sie jemand gesehen hat, dann ist daraufhin ein Kind gestorben. Und Arthur spricht dann nochmal, er besucht nochmal Mrs. Daly. Mrs. Daly scheint ja so eine Art Medium zu sein, die mit Geistern kommuniziert. Auf jeden Fall Arthur glaubt mittlerweile das alles und möchte wissen, was es mit dieser Frau auf sich hat. Und die Frau hat dann vor dem Grab ihres eigenen Sohnes dann eine Vision, oder wie sagt man das, der Sohn fährt in sie ein, eigentlich nicht nur ihr eigener Sohn, sondern die ganzen verstorbenen Kinder sprechen durch Mrs. Daly und sagen dann, dass die Frau zwingt die Kinder, also die Stimmen sagen immer, sie zwingt uns das zu tun. Dann sieht man auch so gruselige Zeitlupenbilder, wie diese ganzen Kinder, die alle schon mal aufgetaucht sind, gestorben sind. Und es läuft eigentlich immer gleich ab. Sie sehen die Frau in Schwarz oder die steht irgendwie dabei und dann bringen die Kinder sich auf verschiedene Weise um. Also der Sohn der Dalys, der ist, glaube ich, ins Meer gegangen, in die Flut, ne? Also einfach aufgestanden und um zu ertrinken. Die Mädchen, die ihre Teeparty mit den Puppen gemacht haben, die sind dann aus dem Fenster gesprungen, haben sich umgebracht. Und in dem Dorf, ein aktueller Fall, findet dann auch noch statt, dass ein Mädchen sich umbringt, indem es sich anzündet.
Genau, da ist auch der Arthur dabei. Also er kommt gerade zurück von dem Haus und es ist Feuer in diesem, das ist, glaube ich, die Tochter von dem Anwalt, wo er war.
Von dem Anwalt oder von, ja, von dem
ich,
Anwalt.
Ich glaube, genau, von der Anwaltsfamilie da, genau. Mhm. Und also sie schreien auch, dass die Tochter da noch drin ist, weil die haben nämlich ihr Kind sozusagen unten im Keller, würde ich jetzt mal sagen, nämlich eigentlich eingeschlossen, weil sie nämlich Angst hatten, dass ihre Tochter eventuell sterben könnte oder sowas. Deswegen haben sie die da mehr oder weniger, ja, eingepfercht, muss man fast schon sagen. Und das hat Arthur Kipps irgendwann auch im Laufe des Films schon mitbekommen und dementsprechend sieht man auch. Und deswegen rennt er dann rein und will dieses Mädchen retten. Man sieht dann aber, wie sie einfach nur nach links schaut und Arthur schaut dann auch praktisch nach links und sieht die Frau in Schwarz und in dem Moment zündet oder schmeißt sie dann die Petroleumlampe auf den Boden und geht in Flammen auf das Mädel. Und
also er hätte sie gar nicht retten können.
Genau, er hätte sie gar nicht retten können und ab dem Zeitpunkt weiß auch Arthur definitiv, okay, hier ist Shit am Laufen.
Ja. Und es wird ihm dann auch erklärt, also das, was als im Dorf schon bekannt zu sein scheint, diese Mythen oder die Sagen oder die Geschichten um diese schwarze Frau, an die ja auch die Dorfbewohner glauben. Es ist so, wenn man die Frau, wenn man sie gesehen hat, dann ist daraufhin ein Kind gestorben. Und ganz schlimm ist, wenn sie dich sieht, weil dann will sie auch natürlich dir dein Kind nehmen oder was auch immer dir lieb und teuer ist. Und der Hintergrund ist wohl die Rachsucht dieses Geistes. Also Neil hat ja schon vorhin gesagt, dass man erfährt, dass es sich da um eine zu ihren Lebzeiten etwas geistesgestörte Frau gehandelt haben muss. Und die hat noch zu Lebzeiten Rache geschworen. Als ihr Sohn damals im Moor soffen ist oder untergegangen ist, da hat sie ihrer Schwester Vorwürfe gemacht und hat gesagt, sie wird nie verzeihen. Und scheinbar ist dieser Geist so rachsüchtig, dass er eigentlich allen Eltern die Kinder nehmen will, um sich zu rächen. Also so interpretiere ich das.
Mhm, richtig.
Und jetzt ist es nämlich auch so, dass auch Mr. Daly zu viel schon gesehen.
Der glaubt jetzt auch langsam
daran. Und er sagt auch, dass er das eigentlich nicht glauben wollte. Ne?
Er wollte es nicht glauben, genau. Aber jetzt kommt dann der Punkt, dass Kipps entscheidet, okay, wir müssen jetzt hier irgendwas tun, scheinbar. Er hat es nämlich begriffen. Scheinbar will die Frau in Schwarz, nennen wir sie einfach mal so, also die Mutter, ihren Sohn wieder haben. So zumindest interpretiert er das so. Und meint, er müsse den Sohn finden. Was ich nämlich...
aber warte mal, du hast ganz, was ganz wichtig ist, er weiß doch jetzt, dass sein eigener Sohn das nächste Opfer ist. Weil,
ja, das stimmt, ja.
Weil Arthur erwartet ja sein Kind. Ne? Also der sollte ja dann mit der Kinderfrau mit dem Zug 2 Tage oder 3 Tage später kommen. Und er hat jetzt schon gesehen, dass Das hat doch Mrs. Daly dann ihm gezeigt, dass sein Sohn praktisch der Nächste sein würde. Und Arthur will jetzt praktisch aufhalten, dass sein Sohn kommt. Das schafft er aber irgendwie nicht. Und deswegen meint er, er könnte diese ganze Sache auflösen, wie du schon gesagt hast, indem er die Leiche birgt des verstorbenen Sohnes der Geisterfrau und diese miteinander vereint.
Genau, weil die Leiche ist ja nie gefunden worden. Und jetzt kommt für mich eine sehr große Ungereimtheit hier in diesem Film. Und zwar sucht er, oder beziehungsweise er weiß ganz genau, wo er die Leiche zu suchen hat. Nämlich dort, wo ein riesiges Kreuz in diesem Wattenmeer aufgestellt wurde. Weil dort wahrscheinlich die Familie damals oder das Kind irgendwie, das ist nämlich in irgendeinem, man sieht es ganz kurz mal eingeblendet, dass sie scheinbar mit einem Pferdekutsche oder sowas da versunken sind irgendwie. So, und man hatte ja damals noch kein, Mr. Daly ist übrigens auch einer, der einer der ersten Autos da hat. Also er hat ein Auto mit diesem Zug.
Mit Motor.
Mit Motor und alles mögliche, weil wir sind ja hier 1900 Anfang irgendwas, ne? Mhm. So, und das ist aber eine sehr, finde ich, eine Ungereimtheit, wenn die Leiche nie gefunden wurde. Wieso weiß dann eigentlich Arthur Gibbs ganz genau, wo er suchen muss, und wieso ist da ein Riesenkreuz, wenn die nicht wissen, wo die Leute umgekommen sind?
Ich glaube, die wussten schon, wo, die konnten ihn nur nicht bergen.
Okay, ja. Alles klar. Also dann, okay. Also sie wussten eigentlich, wo sie sind, sie konnten nur die Leiche nie bergen. Mhm. Okay, also sie wussten so eigentlich schon, wo die Leiche ist, aber wir können sie nicht rausholen, weil es zu tief und weil wir haben keinen Motor, der das irgendwie raus. Und 27 Pferde würden es nicht packen oder was?
Vielleicht war es nicht wichtig genug.
Vielleicht hätten sie einfach 50 Pferde hingespannt. Ist egal.
Ist ein bisschen grotesk, auf jeden Fall, aber du holst was aus dem Schlamm raus, um es dann zu beerdigen. Dann kannst du es auch gleich
holen. Genau, richtig. Das ist irgendwie. Auf jeden Fall holen sie dann mit diesem Auto und diesem Zugdings dann tatsächlich die Leiche von dem Jungen aus diesem Watt raus, aus diesem Schlamm und so. Ne?
Ja, und ich war ein bisschen erstaunt. Also ich bin ja jetzt kein Pathologe oder so. Aber ich war ein bisschen erstaunt, wie gut erhalten diese Leiche noch war. Also ja, der sieht ja noch ganz wie ein Kind aus.
Sieht,
ne?
Noch relativ, naja, nicht mehr frisch.
Vielleicht
aber
hält ein Moor frisch.
Kann ja sein, ne? Wie bei den Mumien irgendwie, dass das so, da kenne ich mich auch nicht aus.
Genau, aber sie bringen dann die Leiche zum Haus und der Plan von Arthur ist praktisch, die Leiche ins Kinderbett zu betten und dann die Spielsachen anzumachen. Die legt ihn eigentlich sehr liebevoll hin, um ihn praktisch dem Geist anzubieten, und er hofft sich, dass praktisch diese blöde Frau in Schwarz kommt, ihr Kind nimmt, das ist der Plan, und dann happy ist, vereint mit ihm, ihren Sohn wieder hat und alle anderen in Ruhe lässt. Weit gefehlt. Und man muss dazu sagen, jetzt ist ja auch Mr. Daly das erste Mal in diesem Haus oder halt das erste Mal alleine abends, nachts in diesem Haus und hat seine ganz eigenen Geistererfahrungen. Zwar sieht der seinen verstorbenen Sohn, ne? Und das ist auch sehr gruselig, weil dessen Kind huscht irgendwie so in dem Haus unten so hin und her.
Es ist auch zwischendrin, also man muss es sich wirklich mal anschauen wahrscheinlich, weil es ist gar nicht so einfach. Die einzelnen Gruselszenen, sage ich jetzt mal, die kommen wirklich stark auf Schlag hintereinander, weil wo er jetzt wir sehen ja jetzt schon in dem Bereich, wo er den Leichnam hindrapiert hat, auch da sieht man die Frau in Schwarz, die rennt dann so auf ihn, auf Arthur Gibbs zu und schreit ganz furchtbar, und dann ist sie auch wieder schon verschwunden und ja, er duckt sich, und es gehen auch teilweise diese Spielsachen, die da drin sind, es sind so Spiel, was sind das, so Spieluhren und so ein Zeugs, ja. Das ist vorher immer wieder angegangen und ausgegangen, also ohne dass jemand da war, ne, und so.
Man jetzt muss hat auch sagen, diese Spielzeuge übrigens in dem Film, das ist auch sehr gut gemacht. Das sind ja so, eigentlich soll das ja lieblich sein, aber ich finde, dass all diese Spielsachen einfach schon furchtbar grauenhaft grotesk aussehen. Da ist so ein Affe dabei, der irgendwie, ich weiß nicht, Seifenblasen macht, ein Clown. Also wer mag schon mit
so ein Affe, der
Clowns,
so
die bewegen sich halt, wenn man sie aufzieht, so monoton, und dann immer diese groteske Spieluhrmusik dazu. Das ist natürlich, macht die Atmosphäre auch nochmal sehr, sehr düster. Und aber man weiß dann nicht, als diese Frau in Schwarz so da rumschreit und dann auf das Kind und auf Arthur zurennt, was eigentlich jetzt dann die Konsequenz daraus ist. Arthur denkt jetzt, es hat geklappt.
Genau, Arthur denkt, es hat geklappt. Also er hat sie jetzt zusammengeführt und es ist alles wieder gut.
Genau. Und so. Bei dieser, was vielleicht dann noch entscheidend ist, die Frau fixiert ihn sehr übel mit dem Blick. Also dieses, sie hat ihn gesehen, ist eindeutig in dieser Szene vorgekommen, dass die Frau ihn gesehen hat.
Ja.
Ja.
Ja, es ist ja dann auch eigentlich, dass jetzt hier der Geist seine Ruhe geben wird, so gedacht, ne? Und somit, und Kips muss ja jetzt zum Bahnhof, weil sein Sohn ist ja unterwegs mit der Frau, die ihn betreut. Wie sagt man?
Kindermädchen.
Also manchmal, ne, habe ich schon wirklich Wortfindungsstörungen. Das ist echt schlimm. Naja gut, ich glaube, ihr verzeiht es mir, oder?
Ja, bestimmt. Also Kindermädchen haben wir halt heutzutage nicht mehr so. Deswegen ist das so ein Wort, das wir heute nicht mehr so präsent haben. Die Szene am Bahnhof ist dann eine Schlüsselszene ganz zum Schluss. Er verabschiedet sich noch von Mr. Daly, der auch mit zum Bahnhof gekommen ist. Und
hat seinen Sohn Joseph, die sind ja mittlerweile angekommen, also an der Hand, ne?
Genau, Joseph und das Kinderfräulein, er sagt noch zu dem Kinderfräulein, sie soll sofort Tickets nach London kaufen.
Genau,
sie wollen gar
zurück.
Nicht in dem Ort bleiben und dort übernachten und das Wochenende da verbringen, sondern sie wollen gleich zurück. Und sie dreht sich dann praktisch um und holt die neuen Tickets. Und er verabschiedet sich von Mr. Daly, also der Arthur. Und dann sieht man, dass der kleine Joseph auf einmal den Blick wendet.
Genau, und dann sieht man in der nächsten Szene eigentlich nur, wie die beiden noch miteinander reden. Und dann irgendwann, also Joseph löst sich von der Hand und geht dann in Richtung Gleise. Sie stehen ja noch am Bahnhof und man sieht dann auch so aus der Ferne, dass der Zug schon kommt.
Und dann, alles in Zeitlupe, dann sieht Arthur, dass sein Sohn auf den Gleisen läuft und sieht wen?
Die Frau in Schwarz.
Ja,
gegenüber.
Die ist immer noch da.
Die ist immer noch da.
Es hat nicht geklappt und jetzt soll praktisch der kleine Joseph sterben und Arthur rennt mit aller Kraft auf die Gleise zu seinem Sohn und dann sieht man eigentlich nur noch die anderen Protagonisten, Mr. Daly und das Kindermädchen, wie sie entsetzt schreien und dann sieht man einfach nur noch den Zug.
Der vorbeirauscht
und man weiß, es ist eindeutig, die beiden wurden von dem Zug erfasst. Trotzdem ist die nächste Szene erstaunlich, es ist alles ruhig, wir sind immer noch an dem Bahnhof und Arthur hat seinen Sohn in der Hand und guckt sich um, es sind keine Menschen mehr da und man hat auch das Gefühl, irgendwie sind sie in einer anderen Szene.
Ja. Irgendwie auch ein anderer Bahnhof, ne?
Eine andere Welt. Genauso ist es dann auch. Man hört dann, wie der kleine Joseph sagt, Papa, was ist das da für eine Frau? Und guckt in die andere Richtung und Arthur dreht sich um und sagt, das ist deine Mutter. Und damit ist klar, die beiden sind gestorben, aber es kommt jemand auf sie zu, der sie mit Liebe empfängt und das ist die Frau. Und die Mutter von Joseph.
Genau, haben wir erwähnt, dass sie gestorben ist? Also wir haben erwähnt, dass er Witwer ist, ne? Aber das ist auch in dem Film.
Nein, du hast es am Anfang erzählt.
Habe ich das erzählt? Oh, ja. Ist schon wieder so lange her, dass ich schon wieder nicht mehr weiß.
Um Himmels Willen.
Unglaublich.
Ja, wir haben doch gesagt, sie spielt.
Erbsenhirn hier.
Er erzählt ja auch irgendwie, dass sie immer irgendwie bei ihm ist. Er hat immer das Gefühl,
ja, stimmt, daran kann ich mich erinnern, dass
seine Frau ist bei ihm. Und es ist eine, auch die Schauspielerin ist eine wunderschöne Frau, die sehr lieblich guckt. Sie hat auch was Weißes an. Das ist so der Kontrast, finde ich, zu der Frau in Schwarz. Joseph sagt, wer ist die Frau da? Da weiß man ja noch nicht, ob jetzt wieder diese gruselige Alte kommt und deswegen ist man sehr erleichtert und es ist jetzt auch so, dass Arthur lächelt. Und,
er war auch immer unzufrieden, er hat seine Frau immer wahnsinnig vermisst. Ne?
Ja, genau, und jetzt sieht man, dass er eigentlich glücklich ist, er greift die Hand von seiner Frau und sie haben den Kleinen auf dem Arm und gehen dann praktisch
Ins Paradies, ins Licht. Und dann sieht man aber zum Schluss ja tatsächlich nochmal die Frau in Schwarz.
Wir sehen sie. Sie sieht uns.
Ja.
Also das ist dann so praktisch die letzte Szene, wo die Frau in Schwarz praktisch den Zuschauer anvisiert.
Also man hat es quasi offen gelassen für den nächsten Teil.
Ja, oder eben gesagt,
ja
so,
auch.
Jetzt bist du als nächstes dran.
Oder
fürchte
so.
Dich.
Oder fürchte dich.
Ja, also ich finde, das Ende ist gar nicht mal so traurig. Also es geht natürlich nicht gut aus. Also der Plan von Arthur geht nicht auf. Die alte Hexe ist nicht weg oder der Geist der schwarzen Frau. Entschuldigung. Die hat so eine lange Nase.
Irgendwie. Ja, das stimmt. Naja, ist ja auch ein bisschen so.
Ja, also es ist natürlich keine Hexe, es ist ein Geist.
Ein
böser Geist. Und es hat nicht geklappt, diese Zusammenführung. Aber ich finde trotzdem, dass man von einem Happy End sprechen kann, weil einfach Arthur glücklich ist, bei seiner Frau zu sein. Man sieht auch, dass sie ins Licht gehen und vereint sind. Und irgendwie ist es doch ein Ende, was auch ein bisschen besänftigt oder beruhigen kann. nach all dem Schrecken.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon ein sehr beruhigendes Ende eigentlich dann auch.
Ja,
weil er ja doch dann glücklich ist am Ende und somit dann, auch wenn er zwar gestorben ist und sein Sohn ja leider Gottes dann auch, aber sie sind dann irgendwie doch wieder vereint und es ist dann, ja,
und sind nicht verdammt.
Nicht verdammt, ja, sie sind zumindest mal nicht in der Hölle, ne?
Und das ist auch ein Punkt, wo ich jetzt sagen kann, wir machen ja auch immer nicht nur den Gruselfaktor, sondern auch die Story an sich, die Handlung, wie die gefällt. Und da muss ich sagen, da bin ich schon auch bei einer 8, 9, weil das mal so ein Horrorfilm ist, der ein Ende hat, was auch natürlich seinen Schrecken behält, das darf ja so ein Horrorfilm, aber eben auch eine Lösung und etwas, was schlüssig ist und was man versteht. Und das finde ich immer sehr schön, wenn so ein Film wirklich auch durchdacht wurde und die Handlung auch irgendwo hingipfelt und das auch zum Rest passt. Und das ist bei diesem Film auf jeden Fall so.
Das finde ich auch so. Das ist bei dem Film tatsächlich auch so. Und wie auch die Gruselmomente, finde ich, sind schon sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Interessanterweise habe ich schon ein paar Mal gelesen, dass es viele Leute gibt da draußen, die den gar nicht so gut fanden. Da frage ich mich dann immer, was findet ihr dann eigentlich gut, weil das ist also so Psycho-Horror in die Richtung, finde ich den eigentlich schon sehr gut gemacht, also auch von den Grusel-Szenen her.
Ja, auch die vielleicht, Entwicklung der Handlung. Ne?
Also ja, die Entwicklung der Handlung
nach
ist eigentlich...
Nach und nach irgendwie mehr mit.
Man könnte sich vielleicht über Daniel Radcliffe in der Rolle vielleicht ein bisschen wundern, weil er ja sonst eigentlich eher solche Rollen nicht so spielt, glaube ich, aber ich finde auch,
das macht er gut.
Er hat es ganz gut gemacht, ja.
Was
ich interessant finde, er schreit nicht ein einziges Mal. Ich hätte so geschrien, wenn ich das... Aber ja. Er schreit nicht, ne?
Nein, überhaupt nicht. Er ist sehr mutig. Also
sehr
das,
mutig,
das, ist,
ja.
Das höchste der Gefühle ist, wenn er
gut,
sowas macht.
Gut, das liegt
macht.
Wahrscheinlich daran, dass er so traurig ist, dass ja. er seine Frau verloren hat. Übrigens, er hat seine Frau nämlich bei der Geburt des Kindes verloren. Und vielleicht, also von Joseph, von seinem Sohn und von ihrem Sohn. Und vielleicht ist er deswegen so deprimiert. Da ist ihm auch schon alles wurscht. Weißt, wenn da irgendein Geist kommt und dir irgendwie den Kopf abhackt, ist doch egal. Was soll denn passieren? Das Schlimmste
hat nichts mehr zu verlieren.
Ja, er hat nichts zu verlieren. Vielleicht ist es wirklich so die Einstellung
das
gewesen.
Kann sein, ja.
Also es wirkt ein bisschen so.
Das kann sein. Ich finde auch die Entwicklung von der ganzen Story, dass man irgendwie das alles irgendwie am Anfang schon da ist, also man alles vor Augen hat, aber sich noch keinen Reim daraus machen kann und dass sich dann alles immer mehr zusammenfügt, sowas mag ich auch gern. Daran merkt man immer, dass so ein Regisseur eine Story gut erzählen kann und es bleiben eigentlich nicht viele Fragen offen. Also eine Frage bleibt bei mir schon noch offen. Warum hat denn die Frau in Schwarz weitergemacht? Warum war sie denn so rachsüchtig? Warum war sie denn nicht, als sie ihren Sohn wieder hatte, wirklich befriedet? Das ist schon etwas, was ich mich dann manchmal frage. Warum haben überhaupt andere Kinder darunter leiden müssen, dass ihr das passiert ist, dass sie ihren Sohn verloren hat? Warum hat sie anderen Menschen, die ihr nichts getan haben, zu Lebzeiten eigentlich auch gequält? Und das ist was noch so ein bisschen ungeklärt bleibt. Aber natürlich, das Ende lässt ja auch Raum oder bietet ja einen zweiten Teil an. Und an der Stelle muss ich jetzt nochmal sagen, ich finde, wenn man sowas macht, dann muss der zweite Teil dann die Fragen des ersten Teils klären. Das ist so meine Meinung.
So, und da wir den zweiten Teil noch nicht gesehen haben, Nein. Also die Frau in Schwarz 2, Engel des Todes heißt der, glaube ich.
Aha.
Vielleicht gucken wir uns den noch an, weil den haben wir tatsächlich noch nicht gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da nicht aufgeklärt wird.
Nein, das waren also, sie wieder nicht.
Nee, bestimmt nicht, weil unsere Erfahrungen sind meistens, dass in den Fortsetzungen kommen wir im Laufe der Podcasts auch noch drauf. Wir werden uns ein paar Filme anschauen, beziehungsweise ein paar Filme behandeln, die Fortsetzungen haben. Und da kommen schon oftmals dann irgendwelche Fragen auf, wo man sich denkt, hä, wieso,
ja,
was,
das
passt doch überhaupt nicht zusammen. Und da fragt man sich dann schon manchmal, ob die Schreiberlinge, also ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber die Leute, die den Film schreiben, die Drehbuchautoren und so weiter, ob die manchmal gar nicht mehr lesen, was sie eigentlich geschrieben haben im ersten Teil.
Mich macht
Teil,
das immer oder? Wütend. Ich denke immer, die wollen doch absichtlich, dass wir das nicht verstehen. Und ich finde, was hat es denn mit
Gruseln? Manche wollen das bestimmt, ja.
Ja. Oder sie vergessen schon, was sie vorher erzählt haben oder schreiben einfach drauf los und denken, es merkt schon keiner. Aber
richtig.
Uns entgehen da keine Ungereimtheiten.
Nee, und das werden wir hier alles aufdecken hier. Dam, dam, dam.
Genau, also.
Das decken wir auf.
Fazit, also ich fand auch Die Frau in Schwarz einen sehr guten Gruselfilm. Wenn man eben dieses mystische, geisterhafte, psychedelische mag, dann ist das ein sehr toller Film. Die Bilder sind fantastisch, es ist, passt alles zusammen. Man kann sich auch zwischendrin mal erholen. Also es gibt ja Filme, wo man von einem Schreck in den nächsten kommt und gar keine Luft mehr hat. Bei denen gibt es immer wieder dann so Szenen, wo man dann doch noch mehr durch das Interesse gebannt ist. Und ja, ich finde ihn wirklich gut und deswegen konnten wir ihn auch öfter anschauen. Und ja, also...
Ja, unterm Strich auf jeden Fall ein guter Film. Kann man empfehlen, wer sich gruseln möchte mal, der kann sich den mal, sollte er vielleicht nicht tagsüber anschauen, sondern schon abends, wenn es dunkel ist, ein bisschen schöne Beleuchtung machen und dann schön
blutiges Popcorn.
Blutiges Popcorn natürlich mit dazu, genau. Und einen richtig schönen Gruselabend erleben. Das kann man auf jeden Fall mit dem Film. Also würde ich auch sagen, kann man guten Gewissens
weiterempfehlen.
Ja. Ja, genau so. Und damit sind wir auch schon am Ende. Oder was heißt schon? Also wir haben hier ganz schön lang gesabbelt jetzt über den Film.
Ja, glaube ich. Es passiert aber ja auch so viel.
Es passiert wirklich viel in dem Film. Wir haben sogar einige Sachen noch weggelassen. Also mir fallen immer im Nachhinein noch mehr Sachen ein dann wieder. Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht so durcheinander.
Nein, außerdem sollte er noch erschrecken, wenn ihr das seht.
Genau, ihr sollt ja ein bisschen erschrecken,
wenn wir alles... Jede einzelne Szene erzählen, ne? Aber es ist, das ist eben, dieser Film ist sehr verschachtelt und das, wir üben das ja auch noch, wie man die Handlung, also der Neil und ich üben das noch, wie man so eine Handlung gut wiedergibt, vor allem wenn die so Zeitsprünge hat und so. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall euch jetzt schon mal schmackhaft machen können, wenn ihr auf sowas steht, dann ist die Frau in Schwarz auf jeden Fall ein heißer Tipp von uns.
Genau, auf jeden Fall ein heißer Tipp und dementsprechend, da ist nichts mehr, bleibt nichts mehr zu sagen, außer wir verabschieden uns jetzt schon mal für diese Folge. Genau. Danke fürs Zuhören,
ja,
und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Tschüss.